Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Wenn man weiß, dass wirklich rund 15-20% der Deutschen sagen, wir müssen wieder einen starken Führerstaat haben und dass bis zu 30% allein in Anklam in Ostvorpommern sagen, ja, die Demokratie ist am Ende, wir wollen ein anderes diktatorisches System, dann ist das wirklich alarmierend und das ist schockierend. Aber das ist leider etwas, was wir im medialen Bereich dann auch nicht so sehr verkaufen konnten, nicht so sehr loswerden können. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir als Journalisten über 50 Vorträge im Jahr haben und die werden meistens tatsächlich ganz gut besucht. Das heißt, uns laden Schüler ein, uns laden Lehrer ein, uns laden wirklich kleine Initiativen, Kirchen ein und da kann man dann eben auch das ausleben, vielleicht das loswerden, was man vielleicht über die Redaktion manchmal nicht sagen kann.
Über die Schwierigkeit, über Rechtsradikalismus zu berichten, das war Andrea Röpke. Sie ist freie Journalistin nach ihrer Auszeichnung zur Politikjournalistin des Jahres. Das Printmagazin Medium Magazin für Journalisten hatte wieder eine kompetente Jury aufgefordert, in verschiedenen Ressorts dann die Journalisten des abgelaufenen Jahres zu finden. Und von dieser Preisverleihung habe ich Ihnen auch einige Interviews mitgebracht. Außerdem im Radio 1 Medium Magazin vom 4. Februar 2012 hören Sie mehr, wie Ex-ZDF-Chefredakteur Nikolaus Brender seinen Systemwechsel zu NTV erklärt. Und das wieder.
Und zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Die Smashing Pumpkins mit Perfect. Und damit wir perfekt im Zeitplan bleiben, also gleich zum ersten Thema. Ich weiß nicht, ob Sie 1962, Sie am Lautsprecher unter den Kopfhörern oder wie auch immer Sie diese Sendung hören, ob Sie da 1962 schon ferngesehen haben, dann hätte es sehr wahrscheinlich sein können, dass Sie, natürlich jetzt kann ich Ihnen das Bild nicht nachliefern, aber zumindest das wahrgenommen haben hier.
Sie wissen, dass viele Leute sich über ihre Heirat lustig machen. Was ist Ihre Antwort? Ich heirate ja nicht Sie. Was lieben Sie am meisten auf der Welt? Liebe und meinen Beruf. Wären Sie nicht Sängerin, was möchten Sie sein? Tot.
Edith Piaf also, sie wäre lieber tot als nicht Sängerin geworden. Der Interviewer erlangte nun nicht vielleicht ganz so große Weltberühmtheit wie Edith Piaf, aber zumindest unter Journalisten ist er eine Ikone, ein Urgestein. Also viele Journalisten haben sich an seinen Fragen, an seinen Porträts orientiert. Und insofern war es auch nur folgerichtig, dass das Medienmagazin eines Tages, eines Jahres dazu kam, ja, ihn, ich sage erstmal Mr. X, zu ehren für sein Lebenswerk. Hören Sie eine akustische Visitenkarte und ein Interview mit ihm.
Georg Stefan Troller. Ich bin, ich weiß nicht, was ich bin. Ich bin Journalist, bin Filmemacher, bin Autor, bin Menschendarsteller, bin Theater- und Filmliebhaber, habe Drehbücher geschrieben, habe viele Bücher geschrieben. Und bin ein Mixed-Media-Mensch, der in alles einsteigt, was mit Bild und Wort und möglichst einer Verbindung von Bild und Wort zu tun hat.
Das ist sehr ungewöhnlich, weil das ist eher so ein Phänomen der Neuzeit, der Gegenwart, dass man als Journalist eigentlich alles können muss. Aber Sie sind 91 Jahre alt. Ist das schon immer in Ihnen drin gewesen, dieses Multimediale?
Ich war begeisterter Fotograf. Ich habe Theaterwissenschaft studiert. Ich war von Kindheit auf poetisch eingestellt, habe Gedichte geschrieben, schon als kleiner Junge, habe immer viel gelesen. Und die Verbindung aller meiner, habe 10 Jahre Rundfunk gemacht, die Verbindung aller meiner Interessen konnte nur zum Fernsehen führen. Und für mich hätte man es eigens erfinden müssen, wenn es das nicht gegeben hätte.
Ganz berühmt ist ja Ihre Reihe Pariser Journal. Was hat Sie an Paris, an Frankreich so explizit interessiert, dass Sie mehr oder weniger diese Menschen, die dort leben, porträtiert haben?
Paris war für mich, der als geborener Wiener ein Kleinstädter ist, ein erschreckender Moloch von Stadt. Ich musste die Stadt irgendwie in den Griff kriegen, mir unterjubeln oder unterjochen, mit der Stadt fertig werden. Und dieses Pariser Journal, das ich 10 Jahre lang gemacht habe als Fernsehsendung, war meine Art, mir die Stadt einzuverleiben. damit ich sie lieben konnte.
Sie haben nicht ganz freiwillig Wien verlassen.
Ja, ich bin als Emigrant weg mit 17 Jahren aus Wien und habe mich dann eben 10 Jahre lang auf diese oder jede Art als Emigrant, als Soldat und nachher Student eben durchgeschlagen, ohne die geringste Ahnung, was aus mir werden sollte.
Aber das Interessante ist ja, Sie hätten ebenso gut auch in den USA stranden können. Die Neugier, die Sie ausleben, gilt ja immer den Menschen. Was ist das Faszinierende an den Menschen, die Ihnen porträtierungswürdig erscheinen?
Menschen mit ihrer Umwelt, mit ihrer Umgebung, mit ihrer Berufsschicht, mit ihrem Stadtviertel, mit ihrer Familie, mit ihren Zugehörigkeiten. Ja, aber immer Menschen, die irgendetwas für etwas stehen, die etwas repräsentieren. Eine Problematik. Ich habe viel mit Behinderten gedreht, zum Beispiel so, ja. Heimatlosen Menschen. Menschen auf der Suche, also praktisch Lösungen gesucht für meine eigenen Probleme, für meine Problematik. Und ich glaube, die Spannung, die immer aufgebaut wurde, da in diesen Sendungen zwischen den Leuten und mir, beruht darauf, dass ich von ihnen etwas für mich erwartet habe. Und das war mehr als Neugier. Das war schon Lebenshilfe.
Vielleicht das eine noch. Herr Troller, Ihre wichtigste Lebenserkenntnis, die Sie vielleicht auch gerne an Journalisten weitergeben wollen würden, die wichtigste Lebenserkenntnis?
Naja, ich mache oft Filmseminare, ich versuche das weiterzugeben, aber eben nicht die Technik, die sich ja erlernen lässt. Heutzutage gibt es genug Lehrbücher für solche Dinge und Techniker, sondern die innere Einstellung, die man braucht, um aus diesen Begegnungen etwas zu machen, das ein Publikum interessieren kann.
Georg Stefan Troller, und dann wurde er gleich von mir wieder weggerissen. Ich hatte nur diese 3,5 Minuten für das Interview, dann ging die Preisverleihung los und dann setzte sich auch Thomas Gottschalk neben Georg Stefan Troller. Thomas Gottschalk wurde ausgezeichnet als der Unterhaltungsjournalist des Jahres, aber zuvor fragte ich ihn, was er denn mit Georg Stefan Troller besprochen habe, wo man doch erstmal so rein von außen denkt, da sind zwei Leute zusammengekommen, die miteinander nichts zu tun haben. Da der Unterhaltungsfuzzi und da der politische Journalist.
Also erstens hat er, was mir sehr viel bedeutet, mir wieder und wieder versichert, dass er ein großer Fan meiner Leistung ist. Und er bedeutet mir insofern sehr viel, als er der erste große Radiojournalist ist, an den ich mich erinnere. Ich habe mit meinem Vater noch, das muss vor 64 gewesen sein, eine Reportage über Bamberg im Radio gehört. Und die war von Georg Stefan Troller. Und wenn einer über diese lange Strecke, erstens ist er nach wie vor blendend angezogen. Der Mann sieht besser aus als all die Journalisten in ihren schwarzen, zerknitterten Anzügen. Der hat einfach noch eine Präsenz, einen Intellekt, das finde ich großartig. Und der ist mir natürlich näher in seiner Art als viele andere Geisteskollegen hier.
Sie wurden ausgezeichnet als Unterhaltungsjournalist des Jahres, haben aber immer wieder gesagt, auch letztens auf der Pressekonferenz in Berlin am 9. Dezember, Sie seien gar nicht Journalist. Hier haben Sie gesagt, Sie seien verhinderter Journalist. Wer hat daran gewirkt oder daran gedreht, dass Sie kein Journalist geworden sind?
Weil ich Entertainer geworden bin. Ich bin auf dem Weg zum Journalismus ins Entertainment abgebogen, weil ich gemerkt habe, dass du natürlich mit guter Laune und mit einer gewissen Stimmung auch mehr erreichen kannst als mit vielen Worten. Journalismus ist ja auch dazu da, bei Leuten eine gewisse Entspannung herzustellen. Zumindest der unterhaltende Journalismus und der Recherchejournalismus war ja nie mein Thema. Also ich erreiche das vielen, vielen kleinen Tricks, Unterhaltung mit Gästen, mit Spielereien, was eben andere sich erschreiben müssen. Und das macht mir großen Spaß. Und es geht auch so rum. Ich bin ein glücklicher Mensch dabei.
Auch jetzt noch, wo Sie kein Feedback im unmittelbaren Sinne mit Ihrem Publikum haben, sondern nur, sagen wir mal, das Bashing der Presse lesen mit den Quoten und auch Media Control, sagt, dass Ihnen alle über 50 jetzt davongelaufen sind?
Also ich, unter 50 meinen Sie?
Nee, ich glaube, über 50 haben jetzt ausgezappt, oder?
Ich glaube eher unter 50. Das ist auch egal. Also solange du den Eindruck hast, dass das, was du machst, von einer gewissen Relevanz ist, und das habe ich noch, und wenn das Gegenteil der Fall ist, bin ich einer der wenigen, die es sich leisten können, dann auch guten Gemutes ins Exil zu gehen. Also ich werde mich den Leuten nicht länger als nötig hinterhertragen. Ich habe Spaß bei dem, was ich mache. Glaube auch, dass diese Geschichte, und das wissen alle, dieses Vorabendprogramm, ich habe es ja nicht selber die Todeszone genannt, und wir müssen einfach auch Verhalten ändern. an die Leute, die sich natürlich seit Jahren bei ihren Serien wiederfinden. Das ist eine Work in Progress und das wird dauern. Und ich sehe nicht ein, dass ich mir in den ersten Wochen, nach der ersten Woche sozusagen, also schon jetzt hier die Stimmung vermiesen lassen soll. Das ist nicht nötig. Und wenn ich immer den Eindruck habe, dass das, was ich mache, bei den Leuten nicht gewünscht wird, dann lasse ich es. Das ist doch nichts, wo ich dann nun eine Art von Missionarseifer habe. Ich biete etwas an, von dem ich glaube, dass es dahin passt. Nun sind die ja von der ARD nicht auch jetzt gerade, also seit gestern beim Geschäft und wissen, was ich da treibe. Die finden das nach wie vor alles eine vernünftige Idee und es muss sich eben rausstellen, ob wer recht hat.
Die letzte Frage, was motiviert Sie?
Die Tatsache, dass es Menschen gibt, die das möchten, sonst gar nichts. Ich will ein Service, ich will Menschen etwas anbieten, worüber sie sich freuen, woran sie Spaß haben. Berühmt bin ich schon, reich bin ich auch schon, also mehr brauche ich nicht.
Und Sie sind Unterhaltungsjournalist des Jahres 2011, glaube ich. Das
damit
ist rückwirkend.
Damit konnte man nicht mehr rechnen, aber ich nehme es billigend in Kauf.
Aber herzlichen Glückwunsch und toi, toi, toi für Ihre Sendung.
Okay, danke.
Thomas Gottschalk, Unterhaltungsjournalist des Jahres 2011 im Radio 1 Medienmagazin. Und ich finde, er klingt so im fast intimen Gespräch stimmlich auf alle Fälle so, dass man sagen sollte, er sollte wieder Radio machen. Bleiben wir nochmal ganz kurz bei der Preisverleihung der Journalisten des Jahres unter www.mediummagazin.de. Mediummagazin, ein Wort, können Sie alle Preisträger nachlesen und auch nachhören. Bleiben wir bei dem Newcomer des Jahres, der gar nicht so new gekommen ist. Es ist Richard Gutjahr. Die ein oder anderen, die per Twitter und Facebook unterwegs sind oder dem Bayerischen Rundfunk des Nachts sehen, werden ihn kennen. Und auch im Mediummagazin ist der von mir schon vorgestellt worden, als er vor einem Jahr auf dem Tahrirplatz geradezu gekämpft hat, Revolutionstrubel auch getwittert hat von dort. Und also ihn als Newcomer zu bezeichnen, ist vielleicht ein bisschen gewagt gewesen. Aber man hat ihn wahrscheinlich deswegen aufs Tapet gehoben, weil er in diesem Jahr, im Jahr 2011, doch sehr stark provoziert hat, auch die ARD stark provoziert hat mit Forderungen, wie man als Journalist heutzutage arbeiten sollte, nämlich mit den Social Media wie Twitter und Facebook oder auch Google Plus, um den Kontakt auch zu denen, die man eigentlich bedient, nicht zu verlieren, beziehungsweise auch eine andere Komponente in die journalistische Berichterstattung hineinzubekommen. Und er hat auf dem NRW-Medienforum Monika Piel ziemlich stark auf offener Bühne provoziert. Das haben wir hier auch in Auszügen dokumentiert. Und ich fragte ihn, ob sich denn sozusagen jetzt so ein bisschen der Pulverdampf verzogen hätte.
Ja, also es gehört auch immer ein bisschen dazu, dass man auch so ein bisschen sich kappelt. Und vielleicht ist es nicht die beste Idee, das auf der Bühne zu machen. Aber trotzdem, ich denke schon, dass es auch die Aufgabe ist, jetzt auch offiziell als Newcomer auch ein bisschen zu provozieren und auch so ein bisschen zu versuchen, Dinge ein bisschen anders zu machen. Und ich glaube, wenn man da nicht hin und wieder mal an die Grenzen rangeht, dann bewirkt man nichts. Also jetzt kann man darüber diskutieren, ob man da ab und zu mal die Grenzen überschreitet oder nicht, klar. Aber insgesamt, glaube ich, ist es schon auch Aufgabe einer jüngeren Generation, Dinge in Frage zu stellen, die einfach gewachsen sind und die sicher mal gut waren, aber sich einfach auch mit der Zeit ändern müssen. Und das ist nichts Schlimmes.
Ja, aber es ist ja nicht La Polar, also der Provokation willen, sondern man will ja auch, dass sich was ändert. Ist aus deiner Perspektive im letzten Jahr etwas zum Positiven in Veränderung gekommen? Also jetzt werden so viele immer wieder Thomas Gottschalk zitieren, den Umgang mit den Social Media, aber ich glaube, das ist natürlich noch alles Pillepalle, oder?
Ja, natürlich. Ich meine, man merkt da schon noch sehr viel Bemühungen dahinter, aber immerhin, Bemühungen ist doch schon mal gut. Und ich glaube, wir werden alle nicht drum rumkommen, uns neu einzurichten und jeden Tag zu überprüfen und zu gucken, ob das, was wir machen, richtig ist. Dinge auszuprobieren, keine Angst zu haben, Fehler zu machen. Und von diesem Spirit kann man sicherlich, da können wir, glaube ich, noch ein bisschen zulegen. Also ich glaube tatsächlich, in dieser Zeit stehen zu bleiben, das wäre fatal. Und lieber mal mit der einen oder anderen Idee auf die Nase fallen, als es erst gar nicht probiert zu haben.
Gutes Stichwort. Du hast ja viele Projekte, wurden mir zugetragen. Was ist das Nächste, was man von dir erleben, sehen kann?
Ich liebäugle mit einem Konzept für eine Social-TV-Sendung. Das heißt, wo wir also Fernsehen und das Web ein bisschen stringenter miteinander verheiraten. Nicht so künstlich im Nachhinein, dass man sagt, wir machen jetzt eine Fernsehsendung und da packen wir jetzt noch eine schöne Online-Seite und bei Facebook und Twitter sind wir auch. Nein, wir wollen es ein bisschen umgekehrter gestalten. Das heißt, wir wollen also das Beste aus der Blogosphäre mit dem Besten aus dem Fernsehen oder aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen kombinieren. Unsere Erklärkompetenz, mit der, wie soll man sagen, Spielfreude des Webs. Und ja, das wird man sehen, ob das irgendwann mal realisiert wird, aber wir sind guter Dinge.
Bei wem muss man denn da Druck machen? Wo klemmt es denn?
Da muss man nicht Druck machen, sondern es ist ja ganz klar, dass wir im Moment auch haushaltspolitisch ganz viel, also haushaltstechnisch viele, viele Stellschrauben haben, wo gespart werden muss. Und da ist es natürlich nie einfach, einfach auch neue Formate durchzubringen. Also wir stehen da alle miteinander in Konkurrenz. Und möge der Bessere gewinnen.
Möge der Bessere gewinnen, das ist auch das Stichwort beim Eurovision Song Contest. Das ist jetzt eine sehr gewagte Überleitung zu meinem nächsten Gesprächspartner, nämlich Stefan Niggemeier. Er kam gerade aus Baku zurück, dem Austragungsort des nächsten Sangeswettbewerbes. Und da der Spiegel erst am Montag erscheint, dachte ich, könnte man vorab schon mal so einen ganz kleinen Erlebnisbericht hören. Stefan Niggemeier war für den Spiegel unterwegs, um dort auch die Bedingungen in Sachen Pressefreiheit zu recherchieren. Ich hoffe, die Kollegen haben das im Blatt drin. Die Druckmaschinen laufen, glaube ich, gerade beim Spiegel. Aber hören wir, was ich ihn fragte.
Gerade frisch zurück aus Baku, aus der Hauptstadt der Eurovision Song Contest Bewegung. Konnte man sich ja vorher nicht so richtig vorstellen, dass man neben Erdölfeldern auch möglicherweise ein Gesangeswettbewerb europäischer Prägung eigentlich stattfinden lässt. Sie kommen gerade wieder zurück. Mit welchen Gefühlen und welchen Informationen wird das klappen?
Also ich glaube, technisch wird das klappen. Es ist auch nicht ganz so abwegig mit den Erdölfeldern. Das ist eine Stadt, die sich erstaunlich europäisch auch anfühlt, sehr modern ist, ist vermutlich der säkularste muslimische Staat der Welt. Die Frage ist halt, wie es ist, so einen Wettbewerb in einem Land zu haben, in dem Pressefreiheit und Meinungsfreiheit wirklich nur so auf dem Papier existieren. Das finde ich eine spannende Frage, wie das funktionieren wird. Und die Eurovision verhält sich da gerade sehr ambivalent und sagt halt, wir sind völlig unpolitisch und wir mischen uns da nicht ein. Und andererseits ist sehr klar, dass man eigentlich dazu nicht schweigen kann, wenn man einen Wettbewerb macht, der auch so die Illusion für die Welt herstellt. Man ist in einem modernen, weltoffenen Land, wo der Alltag aber ein ganz anderer ist.
Ja, wie ist er das? Wie merkt man, dass da Pressefreiheit doch eingeschränkt ist? Haben Sie es gemerkt persönlich?
Naja, man merkt es, wenn man mit Leuten spricht, die als Journalisten da arbeiten oder die einem berichten, was passiert, wenn jemand kritisch berichtet. Es ist auch jetzt kein Geheimnis, dass es politische Gefangene gibt, dass auch gerade Journalisten im Gefängnis landen oder in ihrer Arbeit behindert werden. Das ist alles nicht geheim. Und die Eurovision sagt halt, sie hat sich Garantien geben lassen dafür, dass die Journalisten, die für den Grand Prix anreisen, die Möglichkeit haben, frei zu berichten. Das ist auch schön. Und die Eurovision sagt, das ist im Grunde schon der Fortschritt. Die Gefahr ist natürlich, dass man damit eine Illusion schafft von der Freiheit, die im Alltag gar nicht existiert, sondern wirklich nur in dieser Blase Grand Prix.
Das ist vielleicht so ähnlich wie mit den Olympischen Spielen in Peking. Aber dennoch hatte man als Journalist, wenn man in China unterwegs war, dann doch für eine gewisse Zeit lang Freiheiten. Wird man die auch haben? Also wird man außerhalb des Grand Prix ins Land können und dort einfach mal so mit jedem reden? Jetzt in Aserbaidschan?
Das weiß ich nicht. Also für den Grand Prix kann man das. Und man kann, glaube ich, auch für den Grand Prix, das ist zumindest die Garantie, die Eurovision bekommen hat, für den Grand Prix als Journalist ins Land kommen und sich da dann frei bewegen und auch Geschichten recherchieren, die dem Regime dort vielleicht nicht passen. Also diese Garantie gibt es. Ich glaube, da wird Aserbaidschan es jetzt auch nicht drauf ankommen lassen, da Leute einzuschränken. Die Frage ist halt, was passiert danach, wenn die Veranstaltung vorbei ist?
Spiegelautor Stefan Niggemeier zu seinen Recherchen vor Ort im Eurovision Song Contest Gebiet um Baku. Und vermutlich am Montag dann auch im Printspiegel was von ihm zu lesen. So, jetzt ist erstmal die Tide High mit Blondie.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Harte Fragen, fairer Stil, die Markenzeichen des Klaus Presser. Zu erleben im Talk in Berlin. Immer sonntags um 21 Uhr. Klaus Presser bei NTV.
Das war ein Rückstoß in die Vergangenheit. 10 Jahre zurück, Klaus Presser, Ex-ZDF-Chefredakteur, wechselte nach einer gewissen Karenzzeit von 2 Jahren ja zu NTV und machte dort Talk. Und er war eigentlich, Klaus Presser, vielleicht erinnern Sie sich, ein leidenschaftlicher Befürworter für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und hatte den Privatfunk nur nicht als sehr ein Heil genannt, sondern sagte schon, man müsse da schon unterscheiden zwischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Marktwirtschaft. Aber dann talkte er plötzlich bei NTV und er sagte damals, damals im Medienmagazin?
Es hat sich seitdem vieles verändert. Und zwar bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. Da ist auch die Politik zum Teil boulevardisiert worden. Politische Gespräche werden jetzt auf einmal von Beckmann, von Biolek, von Kerner geführt. Nichts dagegen. Nur, dass die sich besonders für Entwicklungen im politischen Bereich interessierten, ist wohl eine nicht zu haltende Behauptung. Und da gewinnt ein Nachrichtensender wie NTV plötzlich eine neue Rolle. Wer nach Information, wer nach Diskussion, nach ernsthafter Diskussion sucht, findet sie eben gerade dort. Und ich glaube, dass es da Veränderungen, Verlagerungen gibt.
Den vollständigen Interview des Put können Sie hören im Podcast des Medienmagazins, der am Sonntagabend erscheint. Und nochmal zurück in dieser Woche, am Donnerstag, 17.10 Uhr, dann irgendwie dann ein Déjà-vu.
Jetzt haben Sie lang genug gewartet, hier kommt bei Brenda.
Willkommen zur ersten Ausgabe bei Brenda. Ab heute jeden ersten Donnerstag im Monat haben wir ein Ziel, klare Fragen und deutliche Antworten. Wir, das sind mit mir immer drei kompetente Journalistinnen und Journalisten mit unterschiedlichen Temperamenten und unterschiedlichen Standpunkten.
Sie erinnern sich, Nikolaus Brenner, er war auch 10 Jahre lang Chefredakteur beim Zweiten Deutschen Fernsehen. Sein Vertrag wurde nicht verlängert, weil im Verwaltungsrat des ZDF dafür nicht die erforderliche Mehrheit vorhanden war. Man vermutete, dass die CDU aus politischer Motivation heraus diesen Vertrag nicht verlängern wollte. Es gab die sogenannte Causa Brenner, 2 Jahre sind nun ins Land gegangen. Und wo erscheint Nikolaus Brenner? Auch bei NTV. Klare Fragen, klare Antworten, so sein Motto, und mit diesem Motto ging ich auch zu ihm.
Nikolaus Brenner, das System hat mit Ihnen abgeschlossen, haben Sie mal Spiegel Online diktiert. Das System, damit meinen Sie das öffentlich-rechtliche System. Nun sind Sie der zweite Chefredakteur vom ZDF, der bei NTV eine Gesprächssendung hat. Ist das irgendwie verdächtig? Muss man sich da Sorgen machen um das ZDF?
Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, es ist ja immer Zufall, dass ich jetzt auch bei NTV bin. Das ist Friedrich Küppersbusch zu verdanken, der mich gefragt hat. Der übrigens ja auch aus dem System des Öffentlich-Rechtlichen kommt. Und von daher muss man um das ZDF überhaupt keine Ängste haben. Darüber hinaus habe ich ja 2 Jahre gewartet. Nicht? Ich hatte bewusst zwischen meiner Tätigkeit als Chefredakteur des ZDF und einem neuen Fernsehengagement eine Zeit gelegt, die jedem auch signalisieren müsste, dass ich in keine Interessenskonflikte geraten wollte. Und die Zeit ist jetzt um und ich glaube, es gibt keine Interessenskonflikte zwischen meiner Tätigkeit und dem ZDF und deswegen mache ich das hier.
Sie machen es als politischer Journalist in derselben Art und Weise, wie man es von Ihnen gewöhnt ist. Klare Fragen, klare Antworten. Die Antworten der ersten Sendung waren nicht ganz so klar wie die Fragen, aber das liegt ja nicht an Ihnen, sondern an der Geschicklichkeit von Politikern, sehr umständlich mit vielen Konjunktivformulierungen sozusagen auszuweichen. Was ist das Konzept hinter diesem Format? Es ist ja ein Kreuzverhör mit noch 3 Kollegen. Warum sind Sie es nicht allein? Warum holen Sie sich noch Hilfe?
Also es ist ja kein Kreuzverhör, sondern es ist ein Interview. Aber aus unterschiedlichen Perspektiven. Und das ist das, was die Sache für mich interessant macht. Auch wenn ich in meinen früheren Fragen, bei Was Nun und in anderen Interviews natürlich auch immer in meiner Rolle als Journalist unterschiedliche Perspektiven aufgenommen habe, also auch an Politiker oder Wirtschaftler aus unterschiedlichen Blickwinkeln gefragt habe, war es aber immer eine Konstruktion. Hier sitzen 3, mit mir dann 4, aber 3 Kollegen und Kolleginnen unterschiedlichen Temperaments, unterschiedlicher Standpunkte, aus unterschiedlichen Zeitpunkten, die müssen sich jetzt nicht konstruktiv verstellen, sondern sie fragen das, was sie interessiert. Und es gibt mir übrigens auch so als Anchor ein bisschen die Freiheit, auch ein bisschen zu lächeln, darüber nachzudenken, wie kann man noch einhaken. Das ist schön.
Ist das Gefühl anders, als beim ZDF solche Sendungen zu machen, bei NTV? Also Gefühl natürlich im weitesten Sinne. Also sind die Arbeitsbedingungen anders? Haben Sie mehr Freiheiten?
Nein, nein. Also ich meine, ich habe, gehe doch nicht davon aus, dass ich mir beim ZDF meine journalistische Freiheit hat nehmen lassen. Sie kennen ja möglicherweise meine Was-Nun-Interviews, die Diskussion mit den Spitzenpolitikern von Frau Merkel über Herrn Schröder oder beim WDR damals Kohl.
Aber kurz, wenn ich unterbrechen darf, aber Sie sind ganz schön kritisch mit dem ZDF zu Gericht gegangen. Sie haben von einem internen Spitzensystem gesprochen, Sie haben von Parteieneinfluss geredet. Da vermutet man ja auch dann möglicherweise auch Einflussnahme, Beschränkungen auf ein journalistisches Produkt, auch wenn man für seinen Namen dann letzten Endes für die Sendung verantwortlich zeichnet.
Also, ich bin kritisch nicht mit dem gesamten ZDF umgegangen, sondern ich bin kritisch umgegangen mit Teilen der Aufsichtsgremien, mit in der Tat, und da nehme ich nichts zurück, mit dem immer neuerlichen Versuch, politischen Einfluss zu nehmen. Dagegen habe ich mich gewehrt. Aber mit den Kollegen, mit dem überwiegenden Teil der Kolleginnen und Kollegen des ZDF hatte ich ja nie ein Problem, sondern mit denen habe ich nach wie vor ein sehr hervorragendes Verhältnis. Ich treffe mich mit ihnen, ich gebe ihnen Essen, ich gebe ihnen Trinken. Da gibt es überhaupt kein Problem. Der Teil der politischen Einflussnahme, aber auch der Teil der politischen Annäherung seitens einiger der Journalisten, weniger, da muss ich nicht zurücknehmen. Was aber mein gutes Verhältnis zu diesem Sender überhaupt nicht berührt.
Aber warum hat man beim ZDF nicht solch eine Sendung mit Ihnen gemacht?
Moment, da bin ich, was heißt das? Nein, ich war der Chefredakteur.
Ja, Sie sind es ja nicht mehr, jetzt nach zwei Jahren hatte man...
Damals. Ich hatte damals diese Sendung machen wollen, habe sie aus Etat- und Finanzgründen selbst nicht platzieren können. Da ist dem ZDF keinen Vorwurf zu machen. Man hat dann andere Schwerpunkte gesetzt. Also ich als Chefredakteur auch, habe dann auch andere Schwerpunkte gesetzt. Das war manchmal mein Traum, aber ich habe es nicht hingekriegt. Und jetzt macht man es hier. Nein, aber das weiß ich nicht, warum Sie es mir, ich habe ja nicht gefragt.
Na, vielleicht, weil Sie gesagt haben, Sie sind fertig mit dem öffentlich-rechtlichen System.
Das kann ja sein, ja. Ja. Ich wäre auch in dieser Phase auch sicherlich nicht dahin gegangen. Und nur hat sich kam die glückliche Fügung in Gestalt von Friedrich Küppersbusch auf mich zu und dann ist es schön. Also ich fühle mich ganz wohl.
So, kurze Zäsur, dann Perspektivwechsel, dann hören Sie den Produzenten Friedrich Küppersbusch. Sie hören den Rundfunk Berlin-Brandenburg mit seinem Programm Radio 1. Und in diesem Programm Radio 1 hören Sie, wenn Sie denn auch Stammhörer sind und sich nicht so sehr vom Zufall leiten lassen, gelegentlich auch Friedrich Küppersbusch. Er war früher der Präsentator der zunächst erst WDR-Sendung Zack, die dann auch vom ORB übernommen wurde, dann ARD weit ausgestrahlt wurde und dann abgelöst wurde durch das Format Privatfernsehen. Und dann ab 98 war plötzlich für den Kollegen Küppersbusch dann Privatfernsehen eine Alternative. Er hat dann auch verschiedene Formate produziert, aber dazu hören Sie gleich ihn selbst. Ich bin nach der ersten Sendung am Donnerstag zu ihm ins Studio gegangen und konnte ihn für Radio 1 interviewen.
Friedrich Küppersbusch bei Brenda ist knapp 10 Jahre nach Bressa die zweite Sendung, wo ein ZDF-Chefredakteur talkt bei NTV. Kann man da schon vom Gesetz der Serie sprechen?
Ja, wobei, also es ist eine plausible Theorie, die Sie da bilden. Im Hintergrund spielt noch das sogenannte NTV-BRE-Dogma, dass hier grundsätzlich nur Leute mit den Anfangsbuchstaben BRE wie eben Bresser, Brender, Bremer moderieren dürfen, Herr Bregner.
Aber dennoch, die ernste Frage, die dahinter steckt, ist ja vielleicht jetzt noch ein bisschen erweitert. Wer ist zuerst auf die Idee gekommen, Nikolaus Brender zu aktivieren? Der Sender NTV, pro bono, Sie oder Brender selbst?
Also ich hatte es mir sehr viel schwieriger vorgestellt, Nikolaus Brender, der sehr konsequent bis auf seine Printkolumnen sich nach den ZDF-Abenteuern zurückgezogen hatte, für die Idee zu gewinnen. Und wie er dann sagte, haben wir aus Versehen, Blindes Huhn findet auch ein Korn, ihm ein Konzept exakt so vorgelegt, wie er es selber im ZDF hatte machen wollen und nicht hatte durchsetzen können. Und da hat er sich dann, glaube ich, selber an der Ehre und an der Krawatte gepackt und gesagt, naja, das ist jetzt das, was du immer machen wolltest und hier ist die Gelegenheit, also go.
Also Sie sind der Initiator. Wie sind Sie drauf gekommen, Brenner zu fragen? Ich meine, Sie haben vor 3 Jahren der Taz anvertraut, dass er in Ihrer Eigenschaft als Moderator einer Sendung beim Westdeutschen Rundfunk sehr unkollegial Politikerbeschwerden durchgereicht hätte. Also zu Deutsch, dass er doch parteienabhängig sei, dass einer Zeit, als er gerade als Held gefeiert wurde für unabhängigen Journalismus.
darüber mussten wir uns auch erstmal unter Männern unterhalten. Also zum einen war es so, als ich diese Abenteuer um den MDR verfolgte und es dann den Entscheidern da gelungen war, eine parteipolitische Einflussnahme bei der Intendantenwahl abzuwehren, habe ich gesagt, jetzt müssten Sie eigentlich, wenn Sie einen Arsch in der Hose haben, Brenner zum Intendanten wählen, weil da wissen Sie, was Sie sich für einen Ärger einkaufen und Sie wissen, dass Sie einen parteiunabhängigen Mann kriegen. So kam der Name Brenner wieder in mein Universum und dann dachte ich, naja, vielleicht hat er ja Bock, was zu machen, frag ihn mal. Und der andere Teil ist, da haben wir uns tatsächlich zusammengesetzt und ein paar Stunden geredet. Es gab damals parteipolitische Angriffe auf den BDR, also auf den Sender, bei dem ich arbeitete, die mit meiner und unserer Arbeit zu tun hatten. Er hat mir dargelegt, dass die Parteipolitiker, die da einwirken wollten, tatsächlich den Intendanten angerufen haben. Von da aus hat es auch reingerechnet, dass in einem bestimmten Fall, in dem wir Streit hatten, er aber selber persönlich schon vor jedem parteipolitischen Anruf der Meinung war, so geht das nicht. Also insofern glaube und vertraue ich ihm inzwischen, das ist dann geklärt zwischen uns, da hatte ich seine Geschmacksgrenze überschritten mit meiner Moderation, dass dann hinterher sich Parteien beschwerten und auch in der wulfischen Art beschwerten und dann auch hinterher setzen, da kann er da nichts für. Insofern sind wir da, haben wir reinen Tisch miteinander.
Dass Sie sich heute wieder treffen bei einem kommerziellen Sender, ist das folgerichtig aufgrund Ihrer Erfahrung mit der ARD und seiner mit ARD und ZDF?
Also dieser Sender NTV ist ja in keiner Hinsicht kommerziell. Erstens ist er das Angebot im Meinungsspektrum der Bundesrepublik für öffentlich-rechtliche Zuschauer, die von den öffentlich-rechtlichen Sendern enttäuscht sind, die also um diese Uhrzeit 17 Uhr mit Boulevardmagazinen und niedlichen Tieren totgeworfen werden, lieber Inhalt wollen und dann eben den öffentlich-rechtlichsten Sender Deutschlands, nämlich NTV, einschalten. Zum anderen, man sagte früher beim WDR, wo ich gelernt habe, dieses Boulevard-Programm von 18 bis 20 Uhr, das Vorabendprogramm, das ist so, als würde eine Familie ihre Tochter auf den Strich schicken, damit der Sohn Theologie studieren kann. NTV ist definitiv unter den Kommerzsendern diese Adresse, wo Theologie studiert wird.
Das sagen Sie jetzt nicht, weil Sie natürlich an der Sendung auch verdienen wollen, die jetzt läuft bei NTV einmal im Monat?
Auch darin ist NTV jedem Kommerz weit entfernt. Hier verdient man viel Ehre. Und,
aber trotzdem müssen Sie ja Zuschauergewohnheiten insofern bedienen.
Ich arbeite jetzt, meine Firma darf seit 2000 für NTV arbeiten. Wir haben hier gemacht Maischberger. Legen Sie doch das Maischberger in der ARD daneben. Nehmen die 1300 Folgen, die wir hier im One-on-One gemacht haben. Wir haben hier Heiner Bremer vom Teleprompter befreit, macht seit 7 Jahren unser Duell, exzellent, wie ich finde. Wir haben eine ganze Reihe auch experimenteller Formen machen können mit Robert Skopin und Volker Wiebrecht, das Newsquiz, mit Vier gewinnt, eine unmoderierte Sendung.
Mit Ihnen aus dem Off.
Mit Leo Busch, einer der ersten internetaffinen und kompatiblen Sendungen. Ich kann nichts dafür, dass ich beim WDR volontiert habe und das, was ich da gelernt habe, heute am besten bei einem solchen Sender anwenden kann. Also keiner dieser Vorschläge habe ich an einen öffentlich-rechtlichen Sender verkauft bekommen.
Also kann man sagen, NTV ist die bessere ARD, das bessere ZDF?
Naja, ich weiß ja nicht, warum die mir das alles so ordentlich beigebracht haben und dann, als ich es konnte, gesagt haben, ja, Leute, die sowas können, können wir nicht gebrauchen. Das ist, da kann ich dann versuchen, 40 Jahre von Stütze zu leben oder eben meinen Job zu machen.
Gucken wir mal, ob das Format bei Brenner funktioniert. Mein erster Eindruck ist, dass wenn 17.10 Uhr darüber diskutiert wird, wie ein Grenzwert abnimmt und der Euro-Rettungsschirm gerettet wird, dass man da viel Konzentration braucht. Anders als bei Sandra Maischberger, die es geschafft hat, nach meiner Meinung, aus einem Politiker das Politikergewäsch sozusagen rauszufiltern, auf Substanz zu untersuchen und in einer kompakten Form vis-à-vis. Jetzt gibt es ein Kreuzverhör mit 4 Journalisten. Ja. Welche Idee steckt dahinter, die Sache sozusagen noch in den Fragestellern noch komplizierter zu machen?
Also erstmal glaube ich, dass man auf einem Nachrichtensender ein Gespräch führen muss, das auch nachrichtlich gut informierten Leuten genügt. Also jetzt nur zu fragen, Herr Schäuble, wie ist es denn so mit dem Rollstuhl? Unterfordert den Gast, unterfordert auch einen Teil des Publikums. Ich habe gehört, dass Herr Schäuble ein drittes Griechenland-Rettungspaket nicht ausschließen kann. Ich habe gehört, dass er sehr wohl der Meinung ist, er kriegt eine europaweite Lösung für eine Transaktionssteuer, also dass die Zocker auch bezahlen müssen. Ich habe gehört, dass er den Millisekundenhandel ausschließen will, dass der gesetzliche Vorkehrung eben gegen sozusagen den Computer-Generated Börsenhandel. So, und da könnte ich Ihnen jetzt eine lange Liste machen.
Ich habe nur gemerkt, mein Kopf fängt an zu brummen. Ja. Und das ist ja auch gut so.
Sie sollten noch was lernen. Das ist
okay.
Eine der schwierigsten Aufgaben, Ihnen überhaupt noch bei Ihrem schon massiven Wissensfundus etwas beizubringen. Aber da war eigentlich für uns die Latte, wenn der Wagner sagt, da war für mich was Neues bei, dann...
Worauf ich hinaus will, ist, diese Form des Kreuzverhörs ist ja uralt, aber allerdings mit 4 Personen habe ich es noch nicht gesehen. Was ist die Produzentenidee dahinter?
Ich glaube, dass es sich schon gezeigt hat, dass jede Kollegin, jeder Kollege, die mit am Tisch sitzen, auch einen persönlichen Ehrgeiz hatten, ihre Farbe kenntlich zu machen. Mal mehr für die Menschen, die Steuern zahlen, mal mehr für die, die keinen Job haben und mal mehr für Griechen und mal mehr für Banker zu fragen. Das ist eine breitere, eine buntere Befragung. Und auch Ehrgeiz darin hatten, nachzusetzen und zu sagen, okay, das war jetzt zwar meine Frage, aber ich hätte auch noch gerne eine Antwort. Da bringen die Printkollegen oft eine andere Hartnäckigkeit noch mit ins Spiel.
Ich habe die Rolle Brenners dann noch nicht verstanden. Ist er der Dompteur? Ist er der Journalist, der knallhart nachfragt? Klare Fragen, klare Antworten? Oder was ist er? Spielmeister?
Ja, alles drei. Also ich fand alle Interventionen von ihm prima. Da hatte ich auch oft das Gefühl, komm, mach noch eine. Wir werden sicherlich auch an der Konstellation noch erleben, dass wenn ein Politiker, der nicht so ein enges und viel Vorbildung erfahren, das Fachgebiet da ist, dass man nicht 4 Ressortchefs Wirtschaft da sitzen hat, sondern 4 Generalisten, 4 Chefredakteure, die Befragung dann wieder breiter wird und dann Jörg Wagner kommt und sagt, warum war das denn jetzt mehr so allgemein?
Maischberger war werktäglich, Bresser war wöchentlich, Brenner ist monatlich. Ist das eine gute Entwicklung?
Naja, wir machen ja nach wie vor das Duell mit Heiner Bremer, auch noch wöchentlich hier bei NTV, auch noch
Ich meine für die Marke Brenner. Für die Sendung Brenner.
Ja, das war schon durchaus so, dass Nikolaus Brenner ja gesagt hat, nein, ich möchte nicht mehr. Und das Äußerste, was ich mir vorstellen könnte, wäre so einmal im Monat. Und so haben wir einen guten Kompromiss gefunden. Wir wollen die Leute ja auch nicht ab der 2. Folge damit langweilen, dass unserer Meinung nach Erwin Lottemann von der Hinterbank der Gast des Monats ist, sondern da legen wir uns inhaltlich die Latte schon hoch. Also das war sicherlich auch das Glück der Tüchtigen dann, diese Woche in der ersten Sendung Minister Schäuble zu haben, der sicher Mann der Woche, Mann des Monats ist, weil die Politik in seinem Feld spielt. Aber das müssen sie auch jeden Monat schaffen. Und jede Woche wäre vermessen. Da scheitern gerade Größere dran als wir, wenn ich mal in den Vorabend der ARD gucke.
Und damit schließt sich wieder der Bogen zu Thomas Gottschalk. Das war Friedrich Küppersbusch, der Produzent der Firma Pro Bono. Und damit schließt sich auch der Kreis dieser Sendung. Ich gebe Ihnen jetzt noch einige Hinweise, zum Beispiel den hier.
Radio 1, der Tipp.
Und mein Tipp, verweilen Sie noch ein bisschen im Podcast-Bonus-Track. Wir machen gleich weiter mit Friedrich Küppersbusch, allerdings in einer Aufnahme aus dem Jahre 1998 vom 22. Februar im Radio 1 Medienmagazin. Ein kleiner Einblick in die Fernsehseele des Küppersbusch, das Fernsehen und ich.
Ein düster, feuchter Winternachmittag graulte meinen Sohn, damals 3, und mich in die grimmige Gemütlichkeit des Fernsehzimmers, eine seiner ersten Sitzungen vor dem Gerät. Zu sehen ist ein Bericht über Landwirtschaft, eine Kuh auf einer Wiese, Schnitt, ein Bauer geht über einen Feldweg. Halt, ruft mein Sohn, und wo ist die Kuh jetzt? Vielleicht kann man mehr über Fernsehen sagen, aber Klügeres kürzer wohl kaum. Meinen wichtige Medienprofessoren etwa etwas anderes, wenn sie ihren Büchlein Titel geben wie »Die Schreinemarkerisierung des Fernsehens«? Wo ist die Kuh jetzt? Mein Sohn ist bei mindestens gleicher Intelligenz also deutlich unschuldiger als jene Forschungsbeamten, die stets finden, was sie suchen. Und da sie immer alles scheiße finden, wissen wir jetzt auch, was sie suchen. Ich selbst hassliebe Hallenhandball. Wallau, weiche Hande wird Gummersbach, das kam sonntagsabends in der Sportschau und roch nach Medizinball und schmeckt noch heute nach Jägerschnitzel mit Tränen. Jetzt ist das Wochenende definitiv vorbei, morgen ist wieder Schule, gleich wird Vater sagen, wenn er mit dem Essen, Mama soll sich heute schließlich mal ausruhen, von der Pommesbude kommt, ab ins Bett. Flipper dagegen, mein tatsächlich erstes Fernseherlebnis, samstags mittags, was guckt ihr euch das in der Kiste an, draußen ist schönes Wetter. Später durch den Türspalt Belfigur, eine Vorabend-Horrorserie, hatte das alterstypische hinter der Tür und unterm Bett gucken, ob da nicht doch vielleicht ein Monster liegt, zur Folge, dass unsere Großeltern noch von Hänsel und Gretel bekommen haben mögen. Nein, das ganz und gar und roh unschuldige Fernsehinitiationsritual finde ich nicht in meinen Erinnerungen. Selbst gesunde Vollwertschnitten wie Dokumentationen über das Dritte Reich sind daumendick mit karieserzeugendem Nussschmier bequast. Denn das nichts als lieb gemeinte »Kinder, ihr sollt sehen, wie das war, schaut euch das mal an« hieß für uns nur »Geil, wir dürfen gucken, es kommt was über Nazis«. Diese Zweiteilung, diese Schizophrenie, dieses Gucken und doch gleichzeitig das Gucken irgendwie entschuldigen müssen, das ist die Ursache für ganz schreckliche Phänomene, zum Beispiel für Fernsehkritik oder Fernsehmacher. Mit 16 spielte ich dann selber Hallenhandball, aber mit 19 schrieb ich mich in Journalistik ein. Und mit 36 mitverantworte ich nun den Weg einer neuen, hoffnungsvollen Blüte vor das Gerät. Und die Lehre aus meiner Fernsehsozialisation kann doch nur heißen, gucken ohne Auflagen, glotzen ohne Grübeln, guter Empfang ohne schlechtes Gewissen. Dergestalt vorbereitet gab ich meinem Sohn abends beim Zubettgehen eine stattliche Erklärung ab, anschaulich und leicht fasslich zugleich, über die mysteriösen Vorgänge im Schneideraum, die abenteuerlichen Mächte in einer Kamera, kurz darüber, wo die Kuh jetzt ist. Er ist an dem Abend früh eingeschlafen.
Friedrich Küppersbusch im Jahre 1998. Nur unwesentlich weiter, nämlich 4 Jahre später, im Jahre 2002, ich habe es in der Sendung erwähnt, hatte Klaus Bresser das Angebot angenommen, für NTV Talk in Berlin zu moderieren. Hören Sie aus dem Medienmagazin vom 17. August 2002 das Interview mit Klaus Bresser, was vorhin in der Live-Sendung kurz zitiert wurde. Radio 1 mit dem Medienmagazin. Es soll sogar beim Sender NTV nur wenigen bekannt gewesen sein. Letzten Montag aber lüftete das Nachrichtenmagazin Der Spiegel das Geheimnis. Ex-ZDF-Chefredakteur Klaus Bresser und noch Moderator der Interviewsendung Was Nun wechselt zum privaten Nachrichtensender NTV. Dass prominente öffentlich-rechtlich geprägte Journalisten zur privaten Konkurrenz gehen, ist ja nicht neu. Erinnert sei an Dieter Kronzucker oder Ernst-Dieter Luke. Auch Ex-WDR Intendant Friedrich Nowotny denkt ja ernsthaft im Wahlkampf über eine Zusammenarbeit mit RTL nach. Doch bei Klaus Bresser ist es ein wenig anders. Er sagte noch vor 2 Jahren nach seinem Ausscheiden als ZDF-Chefredakteur gegenüber dem Medienmagazin:
Ich glaube, dass die freie Marktwirtschaft in allen Branchen ein Heil ist, bis wahrscheinlich auf unsere. Weil ich glaube, es ist was anderes, Meinungen, Nachrichten zu verbreiten oder Margarine oder Kochtöpfe zu verkaufen. Ich denke, hier ist einfach mehr Verantwortung im Sinne des Zuschauers verlangt. Und deshalb glaube ich, war die Einführung des dualen Systems, also des Privatfernsehens, nicht von Heil.
Woher kommt also der Sinneswandel bei Klaus Bresser? Ich traf mich mit ihm in Berlin und fragte ihn, mit welchen Argumenten er seine Meinung von vor 2 Jahren relativiert.
Es hat sich seitdem vieles verändert. Und zwar bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. Da ist auch die Politik zum Teil boulevardisiert worden. Politische Gespräche werden jetzt auf einmal von Beckmann, von Biolek, von Kerner geführt. Nichts dagegen, nur dass die sich besonders für Entwicklungen im politischen Bereich interessierten, ist wohl eine nicht zu haltende Behauptung. Und da gewinnt ein Nachrichtensender wie NTV plötzlich eine neue Rolle. Wer nach Information, wer nach Diskussionen, nach ernsthafter Diskussion sucht, findet sie eben gerade dort. Und ich glaube, dass es da Veränderungen, Verlagerungen gibt.
Warum hat sich das öffentlich-rechtliche Medium für Sie nicht interessiert oder umgekehrt? Warum sind Sie nicht mit einer neuen Herausforderung ans ZDF getreten?
Naja, das müsste man das ZDF fragen. Ich sehe jedenfalls in dieser neuen Aufgabe für mich eine reizvolle Tätigkeit, wenn man so im politischen Journalismus bleiben will.
Aber Sie treten in Konkurrenz zu Sabine Christiansen an. Werden Sie jetzt als Verräter vielleicht intern gehandelt?
Och, das glaube ich nicht. Dazu kennen wir uns zu gut und gehen viel zu kollegial bis freundschaftlich miteinander um. Das sind Programme in Großsendern, die ganz andere Erwartungen auch an die Zuschauerzahl haben. Bei uns ist das bei NTV jetzt eine zusätzliche Weiterführung des Nachrichtenauftrags in der Diskussion, in einer, wie ich hoffe, ernsthaften, kontroversen und hoffentlich auch intelligenten Debatte.
Die Einschaltquoten spielen bei den Öffentlich-Rechtlichen auch eine Rolle. Wie man bei Sabine Christiansen sieht, wird damit auch geworben, dass dort sehr viel zuschauen. Welche Vorgaben hat man Ihnen gemacht in einem marktwirtschaftlich organisierten Sender? Was müssen Sie bringen?
Na, da zeigt sich die ganze Veränderung, von der ich sprach. Bei den Öffentlich-Rechtlichen werden inzwischen Erwartungen ganz klar formuliert an die Quote. Und wer sie nicht erfüllt, für den wird es schwer. Das ist in einem Spartensender wie NTV gar nicht der Fall. Man hat mir kein Ziel gesetzt und keine Marge angegeben, sondern ich kann die Sendung so machen, wie ich sie will, mit den Leuten, die ich für richtig halte. Ich kann meinen Journalismus, wie ich ihn mir vorstelle, als Dienstleistung für den Bürger da verwirklichen.
Was wird man also am 29. regelmäßig sehen, werden aber vielleicht schon am 22. am Wahlabend. Wie sieht der Journalismus Bresser aus auf NTV?
So seriös, so kontrovers, so auf Antworten bestehend wie der alte Journalismus von Bresser.
Ex-ZDF-Chefredakteur Klaus Bresser im Jahre 2002 im Medienmagazin. Und damit nochmal zurück zur Veranstaltung Journalisten des Jahres. Sie hören jetzt im Rest des Podcast-Bonustracks einige interessante Reden, zum Beispiel auch die Erklärung dafür, warum Thomas Gottschalk eigentlich als Journalist gewählt wurde, obwohl er doch, wie wir vorhin gehört haben, kein Journalist ist. Und das erklärt uns Stefan Niggemeier.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben das vermutlich schon mitbekommen, es ist etwas ganz furchtbar schief gelaufen. Keiner der diesjährigen Gewinner in der Kategorie Unterhaltungsjournalist des Jahres ist Journalist. Gut, das hätte schlimmer kommen können. Es hätte keiner der Gewinner unterhaltsam sein können. Das ist zum Glück nicht der Fall. Sie sind alle unterhaltsam, nur Journalisten sind sie nicht. Die Drittplatzierten heißen Joachim Winterscheid und Klaas Häufer-Umlauf, Joko und Klaas. Bei denen durfte ich neulich in ihrer lustigen Show Neo Paradise zu Gast sein. Ich wurde wie ein exotisches Wesen behandelt. Mehrere Verantwortliche nannten mich mit einer Mischung aus Faszination, Ehrfurcht und Abscheu einen richtigen Journalisten und betonten, so einer wäre noch nie in der Sendung gewesen. Joko war immerhin schwer verkatert, aber ich fürchte, das allein macht ihn noch nicht zum Journalisten. Auf den zweiten Platz wurde die wunderbare Silke Burmeister gewählt. Die bezeichnet sich zwar selbst als Journalistin, aber jeder, der ihre bösen Kolumnen in der Taz oder bei Spiegel Online kennt, weiß, dass sie dafür viel zu lustig ist. Und dann der Sieger, der Unterhaltungsjournalist des Jahres, Thomas Gottschalk, ein Mann, der von sich sagt, ich habe mich nie als Journalist betrachtet. Ich könnte jetzt aus dieser Laudatio einen Proseminar 2 im Aufbaumodul Kernkonstituenten eines Journalisten machen und mit Ihnen durchdiskutieren, welche Kriterien Thomas Gottschalk trotzdem erfüllt und sei es widerwillig. Ich glaube aber, das wäre gar nicht interessant. Viel interessanter ist die Frage, warum die Journalisten in der Jury sich dafür entschieden haben, Gottschalk zu einer Art Ehrenjournalisten zu küren. Es gab, wenn wir ehrlich sind, nur ein winziges Zeitfenster, in dem diese Wahl möglich war. Die kurze Zeit, in der die Journalisten nicht mehr damit beschäftigt waren, schlecht gelaunt jede Sendung Wetten, das zu verreißen und noch nicht damit beschäftigt waren, schlecht gelaunt jede Sendung Gottschalk live zu verreißen. Es brauchte diesen Moment des Innehaltens, um zu erkennen, dass es an diesem Mann nicht nur viel auszusetzen gibt, sondern auch unendlich viel zu rühmen. Sein Gespür in heiklen Situationen, seinen spontanen Witz, seine Abgrenzung von einem Wettlauf um das niedrigste Niveau, seine Bildung, auf die er zurückgreifen konnte, wenn er geistreich sein wollte, sein Mut, nicht auf Nummer sicher zu gehen, sondern mit einer täglichen Live-Show noch einmal ganz neu anzufangen, seine Größe als Entertainer. Ich verstehe die Auszeichnung für Thomas Gottschalk als einen Dank der Journalisten an einen Mann, dem sie nicht nur beste Unterhaltung, sondern auch unendlich viel Stoff für ihre Geschichten zu verdanken haben. Und der etwas mitbringt, was rar geworden ist, Fallhöhe. Vielleicht ist es auch ein Dank dafür, dass Gottschalk einer der Letzten ist, die Journalisten noch ernst nehmen. All die Kritik des Feuilletons, die er gut ignorieren könnte, All die fehlende alltägliche Wertschätzung nagt an ihm. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich hoffe, dass das jetzt besser wird. Nun, da er nicht nur einen Grimme-Preis hat, sondern auch als Unterhaltungsjournalist des Jahres ausgezeichnet wurde. Herzlichen Glückwunsch.
Ich will hier die Stimmung nicht ohne dich anheben, aber das gönne ich dem Niggemeier. Aber er ist nicht erstickt an der Ansprache. Das zeigt, dass er es tatsächlich, und das muss ich ihm unterstellen, durchaus richtig gesehen hat. Als ich hier reinkam und die Preise vor mir gesehen habe, ich um Himmels Willen, ich weiß, wie Sie sich fühlen. Ich stand auch schon bei einer Preisverleihung gemeinsam mit DJ Ötzi auf der Bühne. Da muss man einfach durch und Sie müssen es auch zu Hause nicht erzählen. Aber ich gebe trotzdem nicht auf. Ich sehe mich in der Tat nicht als Journalist. Ich wollte mal einer werden. Und ich versuche eigentlich das Gleiche wie Sie. Ich will auch Menschen verändern. Also ich will, dass Menschen, die miesepetrig zu Hause sitzen, am Ende auch gegen ihren Willen lachen. Ich erreiche natürlich oft, dass Journalisten, die miesepetrig zu Hause sitzen, am Ende noch miesepetriger zu Hause sitzen. Aber auch das nehme ich billigend in Kauf. Also ich nehme diesen Preis. Und ich werde ihn morgen in mein Studio hängen. Die einzige gute Nachricht, die sieht ja eh keiner. Insofern bin ich aber nach wie vor einfach optimistisch. Und ich habe in der Tat also die Presse immer sehr ernst genommen, vor allem wenn sie gut geschrieben ist, und darf in diesem Zusammenhang sagen, dass es mir ein bisschen leid tut, dass ich den ersten Preis vor Ihnen habe, Frau Burmeister. Ich lese wahnsinnig gerne, was Sie schreiben. Sie sind eine der wirklich Lustigen. Und ich habe mir schon überlegt, wie kann man so klug wie Sie schreiben und trotzdem so lustig sein wie ich? Aber die Antwort ist mir noch nicht. Die Antwort ist mir noch nicht eingefallen, aber vielleicht bin ich ja mal wieder hier. Herzlichen Dank und ich nehme diesen Preis gerne und bleib auch noch ein bisschen. Da kann man einiges lernen bei euch. Danke.
Zur Redaktion des Jahres wurde gewählt, wie Sie schon wissen, die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. European Newspaper Award 2002, 2003, 2004, 2005. World's Best Designed Newspaper 2003, 2010. Society for News Design Award of Excellence. International Newspaper Award und der Deutsche Designerpreis 2011. Schön anzusehen ist die FAS auf jeden Fall. Keine deutsche Zeitung wurde mit mehr Designpreisen bedacht. Sie sticht hervor durch eine auffällige, zum Teil ein bisschen verspielte Gestaltung. Anstelle von Fotos sind farbige Illustrationen, sind Grafiken zu sehen. Und an Mut fehlt es nicht, wie wir gestern in der Ausgabe gesehen haben, wo ein übergroßer Schnuller die Seite zierte. Eine nette Anspielung auf den Oberschnulli Schmidt und den Generalfeldschnulli Gläsecker und es grüßt mit dicken Glatzenschmatzern, so O-Ton Schmidt, an Gläsecker. Unvergessen sind auch in der Gestaltung Ken und Barbie. Bitte? Also, so hat er es gesagt, Glatzenschmatzer. Unvergessen in der Sonntagszeitung sind Ken und Barbie. Besser hätte man die Gutenbergs kaum stilisieren können. Seit Herbst 2001 gibt es die Sonntagszeitung. Sie ist jetzt über 10 Jahre alt. Sie hat 50 Redakteure, davon 2 solche Exemplare wie Markus Wehner und Eckhard Lohse. Dazu Auslandskorrespondenten. Die publizistische Verantwortung tragen die Väter, 5 Herausgeber der FAZ. Und erstmals im vorigen Jahr, im 4. Quartal, hat die FAS die Mutter überflügelt, die Tochter war größer als die Mutter, nämlich um 778 Exemplare. Aber die schönste Verpackung hat keine Chance, wenn der Inhalt nicht stimmt. Damit hat die FAS kein Problem, denn ihre Geschichten bleiben haften. Zum Beispiel der Politkrimi um die verhinderte Wahl von Andrea Ypsilanti im November 2008. Unvergesslich die berührenden, differenzierten Porträts der 4. Der 4 Provinzpolitiker, die da heißen Dagmar Metzger, Silke Tesch, Carmen Evers und Jürgen Walter. Diese 4 hatten relativ kurz entschlossen, bis auf Dagmar Metzger, entschieden, dass Sie Andrea Ypsilanti nicht zur Ministerpräsidentin wählen werden und haben damit der Newcomerin und dem Star der SPD sozusagen den Krieg erklärt. Was die FAS gemacht hat, war in wunderbaren Porträts zu zeigen, was Politiker bewegen kann, so zu stimmen und nicht anders. Wie spannend Politik ist, wie unpolitisch Politik manchmal ist, wie sehr sie geprägt ist von Charakteren, von Lebensumständen, von Haltungen oder eben auch keine Haltung haben. Damals brauchten die SPD und die Grüne unbedingt die Linkspartei zu dieser Wahl von Andrea Ypsilanti und hatten doch den ganzen Wahlkampf über versprochen, mit der Linkspartei niemals. Die Mehrheit damals betrug 57 Stimmen gegenüber 56. Alles ging schief und wir wissen, wie es endete. Zwei Monate später gab es eine neue Wahl und die Partei, die damals noch schon an der Macht war, blieb es auch, die CDU. Beeindruckend war auch die Aufdeckung des Missbrauchsskandals an der Odenwaldschule und damit verbunden die jähe Entzauberung der Pädagogikkonzepte und die beängstigende Unverbesserlichkeit der Täter und Mitwisser. Nicht zu vergessen ebenso die Gutenberg-Beiträge, aber das war ja sozusagen schon am Anfang. Kurzum, die FAS ist eine Zeitung, nach deren Lektüre man jeden Sonntagmittag ein bisschen schlauer ist als am Morgen. Und dafür herzlichen Glückwunsch.
Und stellvertretend für die gesamte Redaktion dürfen wir nach vorne bitten Volker Zastrow, Politikchef, Claudius Seidel, den Feuilletonchef und Rainer Hank, den Wirtschaftschef der Zeitung. Herzlich willkommen und Gratulation.
Soll ich mal loslegen?
Ach Gott.
Ja, wir sind ja alle so eitel. Ne? Also ich erzähle eine Kleinigkeit von den jungen Leuten, die zu uns kommen. Sie kennen vielleicht diese Dinger, die man Pröppel nennt, mit denen man die Waschbecken frei macht. Pömpel, okay, also ich weiß gar nicht, wie man die heißt, aber die wissen, die saugen sich so fest. Die braucht man eigentlich gar nicht, weil man heute Monitoren hat. Die jungen Leute, die bei uns sind, die Hospitanten, Volontäre und so, die sitzen vor den Monitoren, wie das Waschbecken unter dem Pömpel steckt. So. Und wenn man sie davon löst, kriegen sie Angst. Deswegen haben wir uns Folgendes überlegt. Wir lassen die so einen Dartpfeil oder ein Papierkügelchen auf die Deutschlandkarte werfen. Aus 3 Meter Entfernung habe ich festgestellt, schafft das kaum jemand. Auf der Karte sind Wahlkreise eingezeichnet. Nach dem 10. bis 20. Wurf haben wir dann einen Treffer. Und der junge Mensch muss dahin, in diesen Wahlkreis. Wir suchen uns dann irgendein scheiß Kaff, das kein Mensch kennt. Die Idee ist, guck nicht ins Internet, guck nicht in den Monitor, nimm keinen Laptop mit. Was darfst du mitnehmen? Was darf ich mitnehmen? Nur einen Bleistift. Wenigstens Papier? Nein, kein Papier. Such dir unterwegs das Papier. Red mit den Leuten. Ja, das ist das, was ich zu sagen habe. Vielen Dank für diesen Preis.
Auch nur eine kleine Geschichte. Als ich vor gut 10 Jahren meinem damaligen Chef beim Tagesspiegel, Giovanni Di Lorenzo, sagte, ich würde zur FAS gehen, die da neu gegründet wurde, hat er gesagt, er habe sich mit Stefan Aus darüber unterhalten, das gehe nicht gut und er wolle mich warnen, dahin zu gehen. Denn wenn das gut gehe, dann würde das ja bedeuten wörtlich, dass wir beiden, Aust und Di Lorenzo, meinte er, überflüssig sind. Nämlich eine Zeitung ohne Chefredakteur sei keine Zeitung. Immerhin 10 Jahre machen wir das. Seidel behauptet sogar, das sei das Erfolgsgeheimnis. Aber zu dem, was Frau Adler gesagt hat, muss man schon sagen, hätten wir unseren Artdirektor Peter Breuel nicht, der irgendwie so ein verkappter Chefredakteur ist, wäre es auf jeden Fall schwieriger. Es macht 10 Jahre eigentlich so Spaß, als hätten wir gerade erst angefangen und das ist ganz schön, da zu arbeiten.
Und ich möchte genau den Herrn preisen, den wir nicht haben, den Chefredakteur. Sie können sich die Sie noch nie bei der FAZ oder bei der FAS gearbeitet haben, nicht vorstellen, wie es ist, wenn man keinen Chefredakteur hat, wenn man niemanden hat, der sagt, diese Nachricht kommt in jenen Kanal, jene Nachricht kommt in diesen Kanal, wenn man einfach darauf angewiesen ist, miteinander zu reden. Der Freund und Kollege Josef Joffe, auch so ein Hierarch, hat mich mal angerufen, kurz nachdem wir angefangen hatten, wie macht ihr das denn? Und wenn der Minkmann eine andere Meinung hat als das politische Ressort, wie macht ihr das denn? Und ich habe gesagt, ja, wir reden miteinander. Wenn ihr keine Einigung findet, ja, dann drucken wir halt beides. Dann lassen wir die Widersprüche halt stehen. Und Joffes Kommentar war, verstehe, es funktioniert nicht in der Theorie. Es funktioniert nur in der Praxis. Danke für den Preis. Die Praxis macht unglaublichen Spaß.
Ja, schönen guten Abend. Der Wolfgang Blau, der heute geehrt wird, hatte eigentlich 2008 schon alles erreicht als Online-Journalist. Da war nämlich schon mal hier als Newcomer des Jahres auf Platz 3 im zarten Alter von 40 Jahren. Damals war er gerade Chefredakteur von Zeit Online geworden. Und es ist mir eine Ehre, einer Jury anzugehören, die sich das doch nochmal überlegt hat und ihn heute als Chefredakteur des Jahres auszeichnet. Das ist auch eine Premiere. Das ist zum ersten Mal so, dass jemand, der ausschließlich mit beiden Händen im Digitalen wühlt, hier zum Chefredakteur des Jahres gekürt wird. Über die beiden anderen, die nach ihm folgen, Steingart und Tichy, werde ich kein Wort verlieren, sind nämlich beide nicht da. Und werde stattdessen versuchen, werde stattdessen versuchen zu erklären, warum wir der Meinung sind, dass Wolfgang Blau diesen Platz verdient hat. Der Mann, der nach Gläsern Wein in bemerkenswert präzisem Deutsch artikuliert, ist mit einem harten schwäbischen Akzent aufgewachsen und hat dann tatsächlich in Saarbrücken Schauspiel studiert, weil er ins Broadcasting, wie er sagt, gehen wollte. Dieses Angelsächsische, was da durchklingt, kommt daher, dass er dann Gott sei Dank nicht nur ins Broadcasting gegangen ist, sondern 9 Jahre als exzellenter Korrespondent in die USA, von wo er dann zum Zeit-Online-Chefredakteur berufen wurde. Er hat nicht nur den schwäbischen Akzent hinter sich gelassen, sondern auch die allgemeine angelsächsische Haltung angenommen, die ihm in den USA antrainiert wurde. Und so können wir heute in seinem Autorenprofil auf Zeit Online lesen, dass er keiner Konfession angehört, dass er neben seinem Gehalt im Jahr 2011 ausschließlich ein Honorar vom Goethe-Institut kassiert hat für eine Lesereise in die Ukraine und dass er keinerlei Journalistenrabatte in Anspruch genommen hat. Das ist unendlich transparent und das ist auch sehr angelsächsisch. Und mit der Transparenz nehmen es die Onliner ja im Allgemeinen auch ein bisschen genauer. Er ist auch deswegen sehr angelsächsisch, weil er seinem Verleger nicht nach dem Mund redet. Dafür bewundere ich ihn sehr. Er ist einer der wenigen, die in so einem Verlagskonstrukt arbeiten und sehr oft eine Gegenmeinung zum Printhaus vertreten. Das ist, wie ich weiß, nicht so ganz einfach. Also wenn zum Beispiel eine Verlagsbranche über das Leistungsschutzrecht debattiert, dann stellt sich dieser Mann hin und sagt vor irgendeiner Bundestagskommission, dass er das in gesetzten Worten für ziemlichen Quatsch hält. Und was er sich auch traut, das ist auch sehr außergewöhnlich für einen Onliner, er hat ein Mutterschiff, die Zeit Print. Und bei der Zeit Online heißt das übrigens nicht Mutter, sondern Schwester, was ich schon mal sehr bemerkenswert finde. Und er hält es auch aus, dass er mit einem Print-Chefredakteur oder auch mit einer Print-Redaktion mal über Kreuz liegt, was man dann tatsächlich bei Zeit Online beobachten kann, wenn zum Beispiel jemand zurücktritt, weil er seine Doktorarbeit ergaunert hat, dann sind die Linien des Blattes durchaus unterschiedlich gelaufen in den Monaten. Und Sie können sich nicht vorstellen, was bei Zeit Online los ist in den, ich sag mal, Kommentarspalten, weil, was viele nicht wissen, die Zeit Online-Leser laut User-Forschung noch etwas intelligenter sind als die Zeitleser. Und da sind natürlich wahre Kommentarstürme losgebrochen, die dann einen Online-Chefredakteur Also man muss sich einen Online-Chefredakteur dann nicht als besonders glücklichen Menschen vorstellen in solchen Zeiten. Ich habe das immer sehr bewundert, wie er diese Spannung ausgehalten hat und finde das auch sehr wichtig. Auch das ist ein Grund, warum Wolfgang Blau als Chefredakteur hier steht und nicht als Online-Chefredakteur. Es gibt noch eine angelsächsische Komponente. Der Mann versteht was vom Geschäft. Das ist ein bisschen eklig immer noch für deutsche Journalisten. In seinem Fall hat es aber zum Erfolg von Zeit Online dramatisch beigetragen. Als der Mann das vor 4 Jahren übernommen hat, ging es Zeit Online nicht so dramatisch gut. Und ich glaube, er hat sehr viel dazu beigetragen, diesen Leuten, die das Geld verdienen, beizubringen, dass da vielleicht doch noch eine Chance ist. Und da war offensichtlich eine Chance, weil in den 4 Jahren, die er das jetzt macht, hat sich die Reichweite des Mediums vervierfacht. Und man hört, dass inzwischen diese Vermarkter, die das Geld für Zeit Online verdienen, nicht mehr brüllend durch die Flure laufen und nach mehr PIs schreien, was tatsächlich offensichtlich früher mal vorgekommen ist. Das Angelsächsischste an Wolfgang Blau ist vielleicht, dass er auf das Hiring, wie er sagt, besonderen Wert legt. Das weiß jeder, der schon mal Zeit.de-Leuten begegnet ist auf irgendwelchen Veranstaltungen, Panels bei Recherchen. Die sind mindestens alle so intelligent wie er. Und man merkt, dass sie mit großer Liebe und Sorgfalt ausgewählt worden sind. Und das strahlt die Redaktion aus, das strahlt auch er aus. Wenn man ihn fragt, was ihn begeistert an seinem Medium, dann kann der Mann 20 Minuten darüber erzählen, wie ein junger Redakteur aus der Wissenschaft nach Fukushima gereist ist, das vorher auf Facebook angekündigt hat und Tausende von Leuten dazu gebracht hat, ihn auf dieser Reise zu begleiten, mit tollem Material zurückzukommen. Das ist so, wie man sich das nach Lehrbuch vorstellt, es macht nur fast keine Online-Redaktion heute. Auch das ist großartig. Und dann gab es noch was, was sozusagen auch nur einmal vorkam in der Historie, nämlich dass ein deutsches Medium von der sehr renommierten Online News Association ausgezeichnet worden ist für etwas, was Datenjournalismus heißt, etwas, was Sie wahrscheinlich alle wahrgenommen haben. Der Abgeordnete Malte Spitz hat mal die Daten erbeten, die aufgrund der Vorratsdatenspeicherung über sein Handy beim Provider gespeichert waren, und Zeit Online hat daraus eine sensationelle interaktive Grafik gemacht, wo Sie genau sehen können, wo der Mann zu welcher Zeit war. Das hat einen internationalen Preis gegeben. Ich würde hoffen, dass Leute wie Wolfgang Blau in Zukunft weniger zum Leistungsschutzrecht befragt werden und mal öfter zu den ganzen Wolves dieser Welt. Und das wird auch immer öfter so sein. Ich glaube, dass immer mehr von diesen digitalen Journalisten immer öfter hier stehen, nicht weil sie digital arbeiten, sondern weil sie einfach exzellente Journalisten sind. Herzlichen Glückwunsch.
Ich wollte eigentlich sagen, essen Sie weiter, trinken Sie weiter. Ich bin es gewohnt, online ist ein Begleitmedium. Aber diese Laudatio hat mich dann doch sehr berührt, weil sie auch von einem ehemaligen und vielleicht ja wieder zukünftigen Konkurrenten kommt, den ich sehr respektiere, Jochen Wegner. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank auch an die Jurymitglieder für diesen Preis, der mir sehr, sehr viel bedeutet. Natürlich ist das ein Preis nicht primär für mich, sondern für mein Team, meine Kolleginnen und Kollegen bei Zeit Online. Und damit meine ich nicht nur die Redaktion, sondern genauso ebenbürtig auch unsere Techniker, die denselben Traum träumen wie wir von der Zukunft des Online-Journalismus, des Journalismus, und auch meinen Kolleginnen und Kollegen im Verlag, die uns sehr, sehr oft den Rücken decken und uns helfen, dass Zeit Online das sein kann, was wir uns da erhoffen, auch wenn es um die Werbung geht. Jochen Wegner hat mich vor ein paar Tagen gefragt, was mich im Rückblick am meisten überrascht. Und was mich am meisten überrascht, ist eigentlich, dass die Hoffnung aufging. Dass diese ja doch damals ziemlich verrückte Idee aufging, etwas anders zu machen. Denn als ich nach Deutschland kam, war es tatsächlich so, es hieß, ihr braucht mehr Reichweite, ihr müsst so groß werden wie die anderen. Und es war völlig klar, der Zug ist abgefahren. Ja, das hat Wolfgang Büchner ganz hervorragend gemacht. Das Terrain war besetzt mit Spiegel Online. Und Fried von Bismarck hat sich damals zu mir rübergelehnt bei einer Veranstaltung und hat gesagt, tu mir einen Gefallen, bau nicht die 11. Kopie von Spiegel Online. Und dann war die Frage, was könnte Zeit Online sein? Es gab im Haus zum einen den Wunsch, so etwas zu bauen wie den New Yorker oder The Atlantic. also die Zeit im Netz, oder eben diese Option, auch noch in dieses Rennen einzusteigen, wo man Spiegel Online eigentlich nicht besiegen konnte. Und wir haben gesehen, dass dieser Wunsch, eine möglichst große Reichweite aufzubauen, für Print- und Broadcast-Medien gilt, aber dass es im Netz nicht funktioniert. Selbst wenn man der Größte ist, gibt es noch jemanden, der sehr viel größer ist, der heißt dann gmx oder msn.de, die noch sehr viel günstiger, sehr viel kostengünstiger den Werbekunden viel größere Leserschaften bieten können. Also war klar, wir müssen eine Nische finden. Wir müssen uns an Leserinnen und Leser wenden, die das wollen, was wir jetzt machen. Und im Rückblick möchte man natürlich sagen, wir haben schon damals gewusst, dass es funktioniert. Nein, wir wussten es nicht. Und deshalb gilt mein Dank heute Abend auch Rainer Esser, dem Unsung Hero des deutschen Online-Journalismus, der von Anfang an den Kopf für uns hingehalten hat, auch zu Zeiten, wo uns wirklich nur vertrauen konnte und nicht wusste, ob das nicht ganz grober Unfug ist, den wir da erzählen. Und auch der Familie Holzbrink, wirkliche Verleger, die auch schon sehr früh an uns geglaubt haben, als es viele andere noch nicht hatten. Vielen herzlichen Dank also auch an die, die heute Abend nicht da sind. Und vielen Dank an Sie alle und noch einen schönen Abend.
Auf dem ersten Platz Andrea Röpke. Und das ist eine Wahl, die nach dem, was in den letzten 2-3 Monaten des vergangenen Jahres über die Mordserie der sogenannten Zwickauer Zelle bekannt geworden ist, nahezu unvermeidlich erschien. Andrea Röpke ist die Politikjournalistin des Jahres. Die Kollegin ist es gewöhnt, preisgekrönt zu werden. Auch von der Jury des Medium-Magazins 2006 ist sie Reporterin des Jahres geworden. Und Frau Röpke ist, das darf man sicher sagen, eine Institution im Journalismus dieses Landes. Kein anderer Journalist hat das braune Milieu so durchforscht, wie sie es getan hat. Seit dem Abschluss ihres Politikstudiums arbeitet sie auf diesem Gebiet. Es ist ja ein Gebiet, das andere eher meiden. Sie hat mir erzählt, ich kenne mich da in dem Genre auch nicht so aus, aber sie hat mir erzählt, dass es rund ein Dutzend nur gibt im Lande, die sich intensiv mit dieser Szene beschäftigen. Sie selbst hat zunächst sich mit den NS-Tätern in der Bundesrepublik auseinandergesetzt und sich dann zunehmend auf die rechte Szene konzentriert. Und das ist wahrlich keine einfache Aufgabe, dort zu recherchieren. Am Anfang hat sie das, wie sie mir sagte, noch in Anführungszeichen netten Kostümchen getan. Aber je mehr sie zu einer bekannten Persönlichkeit wurde, auch durch das Fernsehen, umso schwieriger ist das natürlich gewesen, dort auf diesen Veranstaltungen aufzutauchen. Und sie ist diverse Male tätlich angegriffen worden und von NPD-Funktionären auch aus den Wahlveranstaltungen rausgeworfen worden. Die Partei hat sie inzwischen mit einem Hausverbot belegt, vielleicht sagt man besser geehrt. Von den Behörden kann sie bei ihrer Recherche keine Hilfe erwarten. Da wird kräftig gemauert. Manch einer im Verfassungsschutz legt sofort auf, wenn er ihren Namen hört. Und lange Zeit sind ihre Berichte über die rechte Szene in den Ämtern als Hysterie abgetan worden. Vielleicht und hoffentlich hat sich das nach dem Bekanntwerden der Mordserie geändert. Journalismus, wie ihn Andrea Röpke betreibt, den kann man nur mit politischem Engagement betreiben. Einerseits und zugleich auch der Fähigkeit, Distanz zu dieser Szene zu wahren, zudem nüchtern die Fakten zu wägen und sich nicht von den Emotionen vereinnahmen zu lassen. Und dies sind Qualitäten, die die Kollegin wirklich auf gute und wunderbare Weise vereinigt. Sie selbst hat sich gewundert, dass sie als, wie sie sich selber beschreibt, Fachjournalistin auf Platz 1 gewählt wurde. Ich finde, sie ist nach all dem, was im vergangenen Vierteljahr über uns gekommen ist, eine hervorragende, ja, die absolut richtige Wahl. Und dies auch als Monitum an die eigene Zunft, die dem Thema des Rechtsradikalismus sicherlich mehr Aufmerksamkeit hätte schenken müssen und in Zukunft schenken muss. Nico Fried, Dirk Kupjoweit und Andrea Röpke, herzlichen Glückwunsch zu dieser Ehrung.
Ja, danke schön. Ich freue mich natürlich, aber dass ich hier alleine stehe, ist eigentlich nicht ganz richtig, weil ich kann eigentlich keine Nazi-Veranstaltung, kein geheimes Kinderlager, keinen Marsch, wie er jetzt wieder ansteht, oder auch die große Demonstration in Dresden verfolgen, ohne meine Kollegen. Also ich möchte mich hier nochmal ganz, ganz herzlich bei meinen jungen Kollegen Florian Manz und Sebastian Heidelberger und auch ganz, ganz herzlich bei meinem Co-Autoren, Mitautoren Andreas Speit von der Taz bedanken. Also es sind wirklich ganz, ganz tolle Kollegen, mit denen macht es Spaß zu arbeiten und auch bei so einem Thema. Also wir haben wirklich ganz, ganz viel Humor dabei. Wir haben auch einen ganz tollen Verlag, der Christoph Links Verlag in Berlin, der uns immer wieder die Chance gibt, auch entgegen dem Mainstream wirklich solche Bücher zu machen. Also dieses Buch über rechte Frauen, als wir das im letzten Jahr ganz kurzfristig beschlossen haben, da war das Thema wirklich überhaupt nicht angesagt. Und es hat wirklich richtig Spaß gemacht, weil sie uns völlig freie Hand gelassen haben. Ich muss sagen, diese Verbrechen der Zwickauer Zelle, des nationalsozialistischen Untergrundes, wir haben nicht mit so einer Professionalität gerechnet. Wir wussten, dass die Szene mehr Waffen denn je hat. Wir wussten, dass sie militanter denn je geworden ist, trotz ihrer kommunalen Verankerung. Aber nichtsdestotrotz haben wir mit so einem konspirativen Netzwerk nicht gerechnet. Auch vor allen Dingen, wir haben uns da doch durchaus ein bisschen blenden lassen, indem wir natürlich in den letzten Jahren auf sehr, sehr viele gehackte Mails zurückgreifen konnten und wirklich dachten, wir hätten einen gewissen Einblick in diese Szene und mussten uns da wirklich jetzt auch eines anderen belehren lassen. Und ich bin da auch sehr selbstkritisch. Wir versuchen gerade auch, das zu reflektieren, zu sehen, wo haben wir vielleicht etwas verpasst, wo hätten wir vielleicht die Zeichen eher erkennen müssen. Wenn das Ganze auch wirklich traurig ist und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig auch nochmal zu sagen, es gibt seit der Wende über 140 Tote rechter Gewalt, auch das immer wieder eine Mahnung, die wir versuchen auszusprechen, muss ich doch sagen, dass diese Ereignisse und gerade das Interesse der Medien natürlich von uns jetzt auch genutzt werden, dass wir zum ersten Mal auch Gehör bekommen, dass wir tatsächlich auch tatsächlich über die Hintergründe berichten können. Ich kann eines meiner leidenschaftlichen Themen endlich ansprechen, das ist die braune organisierte Kindererziehung, die ganz, ganz gruselig ist und wo ich wirklich hoffe, dass das Thema auch noch in Folge angesprochen wird. Aber ich kann Ihnen nur sagen, also wir haben da in den letzten Jahren ganz andere Erfahrungen gemacht. Also wenn ich versucht habe, über Militanz der Neonazis zu berichten, Reportagen zu verkaufen, unser Bildmaterial, was wir selber erstellen müssen, weil wir kein Recherchegeld bekommen, wir bekommen keine Teams, bevor wir nicht die ersten Bildmaterialien angeschleppt haben. Die Latte hing hoch und es hieß wirklich in den Redaktionen, die erste Frage war immer, haben Sie den Hitlergruß? Haben Sie Waffen im Bild? Und das ist natürlich das, was wir natürlich so als Freie und dann auch mit unseren geldlichen Mitteln nicht immer bringen können. Wir haben zwar ein paar Lager, wir haben ein paar militante Geschichten filmen können, aber das waren dann immer die Absagen, die dann kamen. Und daran ist dann ganz, ganz vieles auch gescheitert. Auch wenn wir gesagt haben, dass die Stimmung in der deutschen Bevölkerung alarmierend ist, ich bin wirklich ganz, ganz viel im Landtagswahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs gewesen, es war schockierend. Die Neonazis sind auf den Wochenmärkten begrüßt worden. Man hat die Kinderfeste besucht. Es gab keine Hemmschwellen. Und wenn man weiß, dass wirklich rund 15-20% der Deutschen sagen, wir müssen wieder einen starken Führerstaat haben und dass bis zu 30% allein in Anklam in Ostvorpommern sagen, ja, die Demokratie ist am Ende, wir wollen ein anderes diktatorisches System, dann ist das wirklich alarmierend und das ist schockierend. Aber das ist leider etwas, was wir im medialen Bereich dann auch nicht so sehr verkaufen konnten, nicht so sehr loswerden können. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir als Journalisten über 50 Vorträge im Jahr haben und die werden meistens tatsächlich ganz gut besucht. Das heißt, uns laden Schüler ein, uns laden Lehrer ein, uns laden wirklich kleine Initiativen, Kirchen ein und da kann man dann eben auch das ausleben, vielleicht das loswerden, was man vielleicht über die Redaktion manchmal nicht sagen kann. Ganz kurz noch gesagt zu den Thüringer Neonazis, zu der Terrorzelle. Ich selber habe mit Kollegen erlebt, dass deren Veranstaltungen, die haben das sogenannte Fest der Völker organisiert, dass wir dort immer wieder Platzverweise bekommen haben. Die haben uns handfest vom Platz geschmissen und die Polizei stand tatsächlich daneben. Also ich habe dann gesagt, Presseausweis, wir dürfen berichten. Dann hieß es tatsächlich, Herr Wohlleben und Herr Kapke möchten das nicht. Und heute ist Herr Wohlleben als Komplize, als Unterstützer der NSU, der Terrorzelle, in Haft. Und Herr Kapke ist im Verdacht. Und damals war es wirklich so, dass wir Platzverweise bekommen haben, wenn wir gesagt haben, wir möchten dokumentieren, was diese Herren dort treiben. Also nur kurz zu unserem Alltag gesagt. Auch zum Verfassungsschutz. Also das ist tatsächlich so, dass wenn ich bestimmte Pressestellen des Verfassungsschutzes anrufe, das sofort aufgelegt wird. Wir sind namentlich benannt worden, als wir gewarnt haben, dass Neonazis Häuser kaufen, wurde gesagt, Frau Röpke betreibt Hysterie zusammen mit ihren Kollegen. Und ich würde dafür plädieren und ich würde mich freuen, wenn wir das Ganze ein bisschen aufhalten, dass der Verfassungsschutz sich also so sehr in den journalistischen Alltag geschlichen hat, dass manchmal es eher reicht, also uns oder weniger reicht, uns zuzuhören und tatsächlich uns vielleicht eine Chance zu geben mit unseren Hintergrundrecherchen, als einen kurzen Anruf bei der Pressestelle der Landesämter für Verfassungsschutz zu machen. Und also es ist wirklich manchmal ganz, ganz schwierig. Wir müssen uns mit den Aussagen dieser Behörden messen. Wir müssen manchmal, das ist ganz absurd, müssen wir unsere Recherchen erst den Verfassungsschutzämtern mitteilen, damit die uns 3 Tage später unsere eigenen Recherchen bestätigen, nur damit die Redaktionen zufrieden sind. Und ich denke, das ist eine Sache, die hat uns natürlich so ein bisschen abgehärtet, die hat uns so ein bisschen frustriert. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich zusammen mit meinen Kollegen. Dankeschön.